¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer deines freien Radios. Mit Riesenschritten nähert sich das Onda-Info seine 110. Ausgabe und damit einer neuen runden Ausgabenummer. Naja, fast. Zumindest, wir schreiben heuer die Nummer 109. In Bolivien brennt immer noch die Luft. Zwar hat sich die Lage etwas entspannt, nachdem Präsident Mesa sein Zepter abgab, solange die Frage der Verstaatlichung der bolivianischen Erdgasressourcen aber nicht gelöst ist, werden auch die Spannungen anhalten. Wir berichten über die aktuellen politischen Turbulenzen in dem Andenland. In einem weiteren Beitrag sprechen wir mit der Band No Te Va a Gustar, die während ihres ersten Europatrips auch im Berliner Kato gastierten. Schließlich werden wir uns noch mit dem Widerruf des Schlusspunktgesetzes in Argentinien durch den obersten Gerichtshof beschäftigen. Neben den drei Berichten hört ihr Meldungen aus Mexiko und Nicaragua. Viel Spaß beim Hören von Onda Info 109.
Mexiko. Geht es Echeverría doch noch an den Kragen? Fast auf den Tag genau 34 Jahre später beschloss der oberste Gerichtshof Mexikos, dass eine Anklage wegen Völkermord gegen den ehemaligen Präsidenten Luis Echeverría und seinen damaligen Innenminister Mario Moya verfassungsrechtlich ist. Dem 83-jährigen Echeverría und seinem Handlanger wird die Verantwortung für das sogenannte Fronleichnamsmassaker am 10. Juni 1971 gegeben. Bei dem blutigen Angriff der Spezialeinheit Los Halcones auf eine Demonstration starben je nach Quellen zwischen 12 und 40 Studenten. Obwohl in Mexiko Völkermordverbrechen nach 30 Jahren verjähren, entschieden drei der fünf Verfassungsrichter jetzt, dass in diesem Fall die Frist auf die Amtszeit der beiden zu beziehen sei. Echeverría war von 1970 bis 1976 Präsident. In dieser Zeit wurden unzählige Oppositionelle verfolgt, ins Gefängnis geworfen oder verschwanden. Menschenrechtsaktivisten bewerten das Urteil positiv, bezweifeln aber, dass der Völkermordvorwurf vor dem Strafgericht durchsetzbar ist. Staatsanwalt Ignacio Carrillo verfolgt Echeverría noch wegen eines anderen Delikts. Der damalige Innenminister war auch verantwortlich für ein Massaker in Mexico City, bei dem am 2. Oktober 1968 mindestens 38 Demonstranten von der Militärpolizei erschossen wurden. Das Verfahren gegen Echeverría ist eine Feuerprobe für den jetzigen Präsidenten Vicente Fox, der bei seinem Amtsantritt vor 5 Jahren vollmundig versprach, die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen. Bislang ist diesbezüglich wenig geschehen. Und in Mexiko hat der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im Juli 2006 bereits begonnen.
Nicaragua, Streit um Verfassungsänderung spitzt sich zu. Der ehemalige Staatschef und Präsident der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN, Daniel Ortega, fordert Neuwahlen in Nicaragua. Zuvor waren Gespräche zwischen der Regierung Bolaños und der Opposition gescheitert. Sowohl die FSLN als auch die Rechtspartei PLC bemühen sich seit Ende vergangenen Jahres um eine Verfassungsänderung. Diese sieht vor, führende Posten in öffentlichen Ämtern und Staatsdiensten nicht mehr vom Präsidenten, sondern vom Parlament zu vergeben. Auch bei der Benennung von Ministern soll das Parlament grundsätzlich Mitspracherecht haben. Der FSLN-Spitze ging es nach eigenen Angaben dabei um die Demokratisierung des Landes. Kritik ruft allerdings das diesbezogene Zweckbündnis mit der rechten PLC hervor, die in der Tradition der Somoza-Diktatur steht. Der zentralamerikanische Gerichtshof stimmte einer Verfassungsänderung zu und das oppositionell dominierte Parlament ernannte vergangene Woche neue Leitungen für die staatlichen Wasser-, Strom- und Kommunikationsunternehmen. Die alten, von Bolaños eingesetzten Funktionäre wollen das Feld jedoch nicht räumen. Während Bolaños meint, dass ein Einlenken gegen grundsätzliche demokratische Prinzipien verstoße, fanden vergangene Wochen gleich mehrere Demonstrationen in der Hauptstadt Managua gegen die Regierung statt.
Yo soy Emiliano y soy el cantante y guitarrista del grupo uruguayo No Te Va a Gustar.
Hace mucho que se escuchan los balazos, hace mucho que te dicen que no. Hace mucho que se escuchan los balazos, hace mucho que te...
Emiliano Branchiari ist Sänger und Gitarrist der Band No Te Va a Gustar. In ihrer Heimat Uruguay ist die Gruppe mittlerweile ein Phänomen und zählt zu den Vorreitern einer neuen Generation des nationalen Rock. Bereits ihr zweites Album verwandelte sich in Platin und sie spielen vor Zehntausenden begeisterten Fans auf beiden Seiten des Rio de la Plata. Die jungen Musiker, alle um die Ende 20, verstehen sich als Teil einer progressiven musikalischen Bewegung, die ganz Uruguay erfasst hat und die nun, befreit aus ihrer subkulturellen Nische, immer weitere Kreise zieht. Der beispiellose Erfolg dieses neuen Rock Rio Platense hat für Emiliano mehrere Ursachen.
Es liegt an verschiedenen Dingen. Zunächst einmal hat sich die Qualität der Bands stark verbessert. Die Qualität ihres Klangs und die Qualität ihrer Bühnenpräsenz. Und ebenso fundamental erscheint mir die soziale Situation. Ich meine, die heftige ökonomische Krise, die wir seit einigen Jahren durchleiden, bewirkt, dass die Leute nach Inhalten suchen. Und der Rock Uruguayo, oder besser gesagt, der Rock Rio Platense, hat Inhalt. Er ist nicht nur eine Hülle, er besteht aus vielen Dingen und er drückt vieles aus. Genau darum fühlen sich die Leute in Zeiten der Krise sehr viel eher von dieser Musik angesprochen als von einem Politiker.
Das tägliche Leben in Zeiten der wirtschaftlichen Krise spiegelt sich in den Texten der Band wider. Die Jungs können zwar mittlerweile von ihren Plattenverkäufen und ihren diversen musikalischen Nebentätigkeiten leben, doch sehen sie sich genauso von der Krise getroffen wie jeder andere im Land. Ihre hervorgehobene Stellung in Uruguay und ihre derzeitige erste Tour durch Europa verstehen sie deshalb als großes Privileg. Ihre Bekanntheit wollen sie besonders dazu nutzen, den Rock Rio Platense weiter zu verbreiten.
In Uruguay ist der Rock Rio Platense mittlerweile ungeheuer populär. Früher hörte man ausschließlich Rock aus Argentinien und ansonsten nichts. Aber zum Glück hat sich das nun ausgeglichen. Und bis nach Argentinien hört man jetzt Rock aus Uruguay, was vorher nicht so war.
In Argentinien ist man längst dazu übergegangen, mit der traditionellen Musik des kleinen Nachbarlandes zu experimentieren. Besonders der Candombe und die Murga, also die Perkussion mit Trommeln und der mehrstimmige männliche Gesang, die beide eng mit dem Karneval verbunden sind, finden sich verstärkt in Rocksongs argentinischer Kombos. Diese für Uruguay so typische Musik vermengt No Te Va a Gustar mit Elementen aus Rock, Reggae und Punk. Ihren persönlichen Erfolg führt Emiliano auf diese musikalische Offenheit zurück.
Wir spielen unseren eigenen Stil aus Uruguay, genauso wie jeden anderen Stil, egal woher. Von jedem ein wenig. Aber das ist sehr gut, weil zum ersten Mal außerhalb unseres Landes realisiert wird, dass musikalisch sehr gute Sachen in Uruguay passieren. Und wir sind sehr stolz darauf, ein klein wenig Anteil daran zu haben.
Den fundamentalen politischen Wandel durch die Wahl einer linken Regierung im Oktober letzten Jahres hat Emiliano wie tausende andere Uruguayer auf der Straße gefeiert. Auch wenn er No Te Va a Gustar als keine politisch aktive Band bezeichnet, hat er Sympathien für die neue Regierung der Frente Amplio. Wie jeder andere seiner Mitbürger spürt er, dass in Uruguay ein frischer Wind weht und dass die Begeisterung, die der Wandel mit sich brachte, unter den Uruguayern auch weiterhin anhält.
Mit großer Freude habe ich den Wandel erlebt, weil ich glaube, dass er überfällig war. Denn in den letzten 200 Jahren haben immer dieselben Parteien das Land schlecht regiert. Ich glaube, dass dieser Wandel seit langer Zeit sehnsüchtig erwartet wurde. Und nun hat er glücklicherweise stattgefunden. Ich weiß nicht, was in der Zukunft geschehen wird, weil es sich immer um Politiker handelt. Und man weiß nie, was Politiker machen werden. Ganz reell sind aber jetzt schon die Hoffnung und die Freude der Menschen. Du kannst es ihnen auf der Straße am Gesicht ablesen. Sie sind voller Freude und am Tag, als der neue Präsident ausgerufen wurde, waren sie so zufrieden. Das hat man schon sehr lange nicht mehr in Uruguay gesehen.
Te esperan a cenar.
ningún propósito de orden político, partidario, personal en torno a la primera magistratura.
Ich verfolge in meiner Amtszeit keinerlei politische, parteipolitische oder persönliche Ziele. Ich bestehe darauf, Mitglied des obersten Gerichtshofes zu sein und es auch in der Zukunft zu bleiben. Ich werde meinen Dienst an der Gemeinschaft nur so lange erfüllen, wie es mir möglich ist. Dafür brauche ich Ihre Mitarbeit. Ich rufe die bolivianische Bevölkerung dazu auf, sich wiederzufinden, sich zu solidarisieren und sich friedlich die Hände zu reichen. Ich rufe Sie alle dazu auf, mir zur Seite zu stehen, damit wir eines Tages wieder gemeinsam Lieder des Friedens anstimmen können.
Die Antrittsrede des neuen Präsidenten Boliviens am 9. Juni war gleichermaßen bescheiden wie bedeutungsschwanger. Eduardo Rodríguez ist politisch ein unbeschriebenes Blatt. Seit 2004 ist er Präsident des Obersten Gerichtshofs. Erhalten hat er dieses Amt weniger durch klientelistische Beziehungen als wegen seiner nationalen wie internationalen Karriere als Jurist. Wohl nur deshalb konnten sich das bolivianische Parlament und die sozialen Protestbewegungen überhaupt auf ihn als unparteiischen Statthalter der Macht einigen. Hinzu kommt, dass Rodríguez lediglich als Übergangspräsident fungiert. »Ich will nur Neuwahlen ansetzen und sonst nichts«, zitierte die Zeitung Bolivia Hoy den 49-Jährigen einen Tag nach seinem Amtsantritt. Gegenwärtig ist deshalb davon auszugehen, dass die knapp 9 Millionen Bolivianer im Dezember diesen Jahres tatsächlich einen neuen Präsidenten und Vizepräsidenten sowie ein neues Parlament wählen werden. Bis dahin heißt es für Rodríguez, durchhalten. Denn die vergangenen Wochen, in denen nicht nur sein Vorgänger Carlos Mesa das Land am Rande des Bürgerkriegs sah, sollten Rodríguez zumindest eine Warnung sein. Mesa war nach geradezu verzweifelten Fernsehansprachen am Montag vor Rodríguez' Amtsantritt als Präsident zurückgetreten.
Heute ist die Stunde gekommen, im Namen Boliviens meinen Rücktritt zu erklären. Der einzige Ausweg für unser Land besteht in Neuwahlen, die so schnell wie möglich stattfinden müssen. Wir dürfen nicht weiter unentschlossen sein, sondern müssen die Dinge so ernst nehmen, wie sie sind. Das Parlament muss eine Antwort auf die Krise geben. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass der Präsident des Obersten Gerichtshofes neues Staatsoberhaupt wird und Neuwahlen ansetzt. Denn er ist die einzige Person, die laut unserer Verfassung die Erlaubnis dazu besitzt.
Doch so unproblematisch, wie Carlos Mesa sich seine Nachfolge vorstellte, war sie nicht. Denn zunächst folgte die Auseinandersetzung um seinen verfassungsmäßigen Nachfolger, den Senatspräsidenten Ormando Vacadies. Denn obwohl sogar Mesa das zuvor ausdrücklich abgelehnt hatte, versuchte eine Allianz aus rechten Parteien und Teilen des Militärs, ihn dennoch als Staatsoberhaupt durchzusetzen. Vacadies verkörpert jedoch wie kaum ein anderer die Interessen der Wirtschaft und der weißen Oligarchie im reichen Osten des Landes. Kaum verwunderlich also, dass die indigenen sozialen Bewegungen am Mittwoch, den 8. Juni, zu einem Marsch auf die Hauptstadt Sucre aufriefen. Dorthin hatte sich das Parlament verzogen, um über die Nachfolge Mesas und das weitere Vorgehen zu entscheiden. Tausende Demonstranten verhinderten am Donnerstag zunächst, dass die Parlamentssitzung überhaupt abgehalten werden konnte. Als eine Gruppe von Bergarbeitern einen Polizeiposten angriff, wurde sie von Militäreinheiten unter Beschuss genommen. Ein Bergarbeiter wurde getötet, 4 weitere verletzt. Daraufhin kam es in Sucre zu Straßenschlachten zwischen der Polizei und den Demonstranten. Erst dann verzichtete der Senatspräsident Ormando Vacadies auf das Präsidentschaftsamt.
Yo, Ormando Vacadies, Presidente del Senado Nacional.
Ich. Ormando Vacadies, Senatspräsident, verzichte im Namen der Einheit unseres Landes wegen der jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen, damit Bolivien seine Normalität zurückbekommt und damit die Ereignisse der letzten Zeit sich nicht wiederholen, auf meinen Nachfolger als Präsident, wie es im Artikel 93 unserer Verfassung festgelegt ist.
Renuncio a la sucesión tal y cual lo manda el artículo 93 de la Constitución Política del Estado.
Nachdem auch der zweite in der verfassungsmäßigen Nachfolge von Carlos Mesa, der Parlamentspräsident Mario Cosillo, seinen Verzicht auf das Präsidentschaftsamt erklärt hatte, wurde in einer Sitzung von nur wenigen Minuten der Rücktritt von Carlos Mesa angenommen und Eduardo Rodríguez zum neuen Staatsoberhaupt bestimmt. Ob indessen in Bolivien nun tatsächlich Ruhe einkehrt, ist zumindest langfristig fragwürdig. Zu gegensätzlich sind die Interessen der reichen weißen Oberschicht des Landes und den sozialen Bewegungen der Indigenas, die knapp 70% der Bevölkerung stellen. Denn sie bestehen weiterhin auf der Erfüllung der Agenda vom Oktober 2003. Die beinhaltet die zentralen Forderungen der indigenen Organisationen seit nunmehr anderthalb Jahren. Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung, in der grundsätzlich über die Machtverteilung im Land entschieden werden soll, und die Wiederverstaatlichung der Erdgasvorkommen. Nach einem Treffen am letzten Dienstag zwischen dem neuen Präsidenten und den Nachbarschaftsräten von El Alto, Fejufe, die die Proteste der letzten Wochen maßgeblich getragen haben, erklärte der Vorsitzende der Fejufe, Abel Mamani:
Die jetzige Regierung ist nur eine Übergangsregierung, deshalb heißt es erstmal abzuwarten. Aber unabhängig davon, wer Präsident ist, bestehen unsere Forderungen natürlich immer noch und wir werden ihnen weiterhin Ausdruck verleihen.
Ob die Ziele von Fejufe und anderen indigenen Organisationen nach den Neuwahlen im Dezember von einem neuen Präsidenten verwirklicht werden, ist gegenwärtig schwer abzuschätzen. Denkbar wäre eine Kandidatur des vergleichsweise pragmatischen Evo Morales von der Bewegung zum Sozialismus MAS. Der könnte im Erfolgsfall eine Politik durchsetzen, die den indigenen Organisationen auf politischer wie symbolischer Ebene zumindest teilweise genügt und trotzdem die Vertreter der Wirtschaftsinteressen und die weiße Oligarchie nicht zu gewaltsamen Gegenmaßnahmen greifen lässt. Scheitert die Wahl von Morales jedoch, gibt es zwei Szenarien. Entweder ein vergleichsweise liberales Krisenmanagement, wie es Carlos Mesa betrieben hat und wie es unter Eduardo Rodriguez vermutlich fortgeführt wird. Wie die letzte Zeit jedoch deutlich gezeigt hat, bietet das dem bolivianischen Staat kaum Handlungsmöglichkeiten. Als brutale Alternative dazu würde ein wirtschaftsnahes rechtes Bündnis dienen, wie es beim Streit um die mögliche Präsidentschaft von Senatspräsident Omando Vacatiés bereits am Horizont aufgetaucht ist. Angesichts dieser Tatsache erfassen Kenner der bolivianischen Geschichte durchaus Zukunftsängste.
Ich hoffe wirklich, dass in den nächsten Monaten ein Klima der Einheit hergestellt wird, was sehr wichtig ist. Ein Minimalkonsens des Friedens, wie er sich in den letzten Jahren auch unter den sozialen Bewegungen gebildet hat. Denn wenn das nicht geschieht, kann es durchaus passieren, dass wir an die Geschichte der Militärdiktatur anknüpfen, die in Bolivien 15 Jahre lang bis 1985 herrschte. Und das bedeutet die brutale Unterdrückung aller sozialen und demokratischen Kräfte.
Bringt Marco Gandarias vom unabhängigen Dokumentations- und Informationszentrum Bolivien seine Befürchtungen auf den Punkt.
Hace mucho que se escuchan los balazos, hace mucho que te dicen que no. Hace mucho que se escuchan los balazos, hace mucho que te dicen que no.
Endlich, am 14. Juni hat der oberste Gerichtshof Argentiniens die Amnestiegesetze für verfassungswidrig erklärt. Sie verhinderten jahrzehntelang die Verbrechen der Militärjunta zwischen 1976 und 1983 aufzuklären und die Verantwortlichen einer gerechten Strafe zuzuführen. In diesen 7 Jahren verschwanden 30.000 Menschen, deren Schicksal zum großen Teil bis heute ungeklärt ist. Der Weg bis zum richterlichen Beschluss vom 14. Juni war hart und geprägt von vielen politischen Kämpfen. Nicht zuletzt war er beeinflusst von einer jahrzehntelang währenden Ignoranz der Regierenden bei der Aufarbeitung eines der dunkelsten Kapitel argentinischer Geschichte. Ein Blick zurück. Nach dem Ende der Militärdiktatur 1983 glaubten viele in Argentinien an eine Wende. Unter dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten Raúl Alfonsín zeichnete sich jedoch die juristische und politische Aufarbeitung der Militärdiktatur eher durch ein Vergeben und Vergessen aus, als durch ein ernsthaftes Streben nach Gerechtigkeit. So wurden zwar in einem Urteil im Prozess gegen die Militärjunta vom 9.12.1985 einige führende Köpfe verurteilt, mehrere Generäle jedoch freigesprochen. Doch schon die wenigen Verurteilungen ließen das argentinische Militär rebellieren. Nach einem Putschversuch 1986 beschloss Präsident Alfonsín, dass nur eine Straffreiheit für alle Militärs Abhilfe schaffen könnte. Und das, obwohl Hunderttausende Argentinier in den großen Städten des Landes für die Demokratie und gegen das Militär demonstrierten. 1986 und 1987 wurden dann die zwei Amnestiegesetze verabschiedet, die jetzt vom obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt wurden. Das Schlusspunktgesetz, Ley de Punto Final, und das Gesetz des gebotenen Gehorsams, Ley de Obediencia Debida. Mit dem ersten wurden baldige Fristen für die Beendigung aller Nachforschungen von Menschenrechtsverletzungen gesetzt. Das zweite gab den Richtern die Anweisung, das Prinzip des gebotenen Gehorsams für alle Angehörigen der Streitkräfte unterhalb des Ranges eines Oberst anzuwenden und deshalb alle anstehenden Verfahren gegen sie zu schließen. 1989 setzte Alfonsins Nachfolger als Präsident, der Peronist Carlos Menem, dem Ganzen noch die Krone auf. In einer seiner ersten Amtshandlungen gnadigte er die letzten noch inhaftierten Mitglieder der Militärjunta. Seitdem gab es in Argentinien nur noch ein Mittel, um hohe Militärfunktionäre zu verurteilen und ins Gefängnis zu sperren. Das Verbrechen der Kindesentführung war nicht Teil der Amnestiegesetze. Das Verbrechen der Kindesentführung war nicht Teil der Amnestiegesetze. In der Tat wurden während der Militärdiktatur etwa 500 Babys, die in den Folterzentren zur Welt gekommen waren, als Beute an Militärs und ihre Günstlinge weitergereicht. Sonst fanden wegen der juristischen Schranken in Argentinien ab Mitte der 90er Jahre lediglich einige Verfahren gegen argentinische Militärs im Ausland statt. Laut der argentinischen Menschenrechtsanwältin Carolina Barsky haben diese jedoch dazu beigetragen, den argentinischen Staat unter Druck zu setzen.
Zu den Zeiten, als die Strafverfolgung in Argentinien schwierig war, haben die Prozesse im Ausland sehr geholfen. Die argentinische Gesellschaft und wir, die Menschenrechtsorganisationen, wollten immer, dass die Prozesse in Argentinien laufen. Solange es aber keine Garantie gab, solange die Verfolgung der Verbrechen nicht garantiert war, wurde alles daran gesetzt, dass die Prozesse im Ausland, in Spanien, Italien, Frankreich, weiterlaufen. Das hilft viel. Der argentinische Staat soll verstehen, wenn er nicht seine Aufgabe erfüllt, wird es nicht nur andere Länder geben, die diese Aufgabe übernehmen, sondern er wird wegen dieser Untätigkeit zur Verantwortung gezogen.
Seit 2003 zog das Parlament unter Betreiben des jetzigen Präsidenten Néstor Kirchner das Schlusspunktgesetz zurück, nach 17 Jahren. Die Entscheidung musste jedoch vom obersten Gerichtshof bestätigt werden. Um dessen Billigung zu erhalten, war eine Revision der Personalentscheidungen nötig, die der Ex-Präsident Carlos Menem gefällt hatte. Menem hatte 1994 die Zahl der Richter des obersten Gerichtshofes von 5 auf 9 heraufgesetzt und die Posten mit seinen Günstlingen aufgefüllt. Kirchner setzte ein Amtsenthebungsverfahren gegen einige dieser Richter in Gang. Mit Erfolg. Was nicht zuletzt auf die Unterstützung eines großen Teils der Bevölkerung zurückzuführen ist. Das Urteil vom 14.06. diesen Jahres ist deshalb nur vor diesem politischen Wechsel zu verstehen. Die Menschenrechtsanwältin Carolina Barsky fasst zusammen.
Für die Gesellschaft ist es wichtig, dass die Menschen wissen, was geschah und dass der Weg zum Kampf gegen die Straflosigkeit geöffnet wird. Es gibt Straflosigkeiten verschiedener Art. Das erhöht das Vertrauen in die Gerechtigkeit und in eine mögliche Besserung der Situation. Und dass es keinen Putschversuch geben wird und keinen Schaden für die demokratischen Institutionen. Im Gegenteil.
Diese politische Entwicklung wäre jedoch so nie möglich gewesen, ohne die Arbeit und den öffentlichen Druck sozialer und politischer Organisationen. Wer kennt sie nicht, die Madres de Plaza de Mayo, die Mütter von Verschwundenen, die seit 1977 jeden Donnerstag auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz Casa Rosada marschieren, um Aufklärung über das Schicksal der Verschwundenen zu fordern. Sie erlangten mit ihrer weltweiten Öffentlichkeitsarbeit einen derartigen Bekanntheitsgrad, dass sie von Kirchner kurz nach seinem Amtsantritt zum Gespräch geladen wurden und er versprach, sich für ihre Sache einzusetzen. Hier weniger bekannt, aber in Argentinien sehr populär, sind die Hijos, Nachkommen der Verschwundenen, die teilweise bei Militärs aufgewachsen und nun auf der Suche nach ihrer Identität sind. Auch sie kämpfen für Gerechtigkeit und gegen das Vergessen und Verschweigen. Da in Argentinien der juristische Weg zur Gerechtigkeit lange Jahre versperrt war, wählten die Hijos das Mittel der Escraches für ihren politischen Kampf. Escrache bedeutet so viel wie ans Licht bringen. Mit öffentlichen Aktionen machten die Hijos unter anderem darauf aufmerksam, wo die Ex-Militärs wohnen und beförderten so die öffentliche Auseinandersetzung und Kritik an der Straflosigkeit. Lange Zeit sagten sie, solange die Verantwortlichen der Verbrechen der Junta nicht von einem Escrache heimgesucht werden, können die meisten Mörder in Uniform unerkannt, unbehelligt und angenehm in Argentinien leben. Dass sich das jetzt ändert und dass im Moment in Argentinien 35 Prozesse mit 130 Angeklagten laufen, ist nicht zuletzt dem Kampf von ihnen allen zu verdanken.
Esto es el triunfo de la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos.
Das ist der Erfolg des unnachgiebigen Kampfes von Menschenrechtsorganisationen, von allen Menschen mit Gedächtnis. Das fordern wir seit Jahren, dass Gerechtigkeit ausgeübt werden soll. Das ist das Ergebnis des Kampfes der Beharrlichkeit. Keine Gerechtigkeit auf eigene Faust. Wir haben bewiesen, dass wir das nicht wollen. Nicht wie die Völkermörder. Die haben keine Prozesse gemacht. Sie haben die Menschen einfach zum Tode verurteilt. Wir nicht. Wir wollen Gerechtigkeit. Sicherlich, sie sollen in den Knast kommen und dort sterben, aber nach einem Prozess. Wir geben ihnen die Möglichkeit, dass sie sich verteidigen, wenn sie Argumente dafür haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.